Die Wahl und der Wahlkampf zum EU-Parlament waren teils hitzig und das Ergebnis wirkt noch immer nach. In Frankreich hat Emmanuel Macron die Nationalversammlung aufgelöst. In Deutschland lecken SPD und Grüne ihre Wunden und fragen sich nach ihrer künftigen Ausrichtung. In Österreich ist die FPÖ zum ersten Mal stärkste Kraft geworden und hofft, den Schwung zur Nationalratswahl mitzunehmen. Und genau nach Österreich blicken wir nun. Dort hat sich vor der EU-Wahl die DNA-Partei gegründet. DNA steht für demokratisch, neutral und authentisch. Und die DNA hat ihre eigene DNA in den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Parteivorsitzende ist die Ärztin Dr. Maria Hubmann-Mock, die auch als Spitzenkandidatin nach Brüssel gehen wollte. Darüber sprechen wir nun mit ihr. Frau Hubmann-Mock, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Hallo.
2,7% sind es für die neue Partei dann geworden. Das reicht nicht für ein Mandat im EU-Parlament. Wie blicken Sie auf das Ergebnis?
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Man muss sich vorstellen, wir haben unsere neue politische Bewegung, wie ich es immer lieber genannt habe, als Partei, erst Ende Februar begründet, also um ganz genau zu sein, am 27. Februar. Und wir haben jetzt im Grunde mit 3 Monaten und einer Woche Wahlkampagnenzeit, auch das Wort Wahlkampf war mir nicht so recht in den letzten Monaten, wir haben es wirklich geschafft, fast 100.000 Wähler für uns und unsere Bewegung zu begeistern. Und wir haben auch eine ganz tolle Sache geschafft, das ist jetzt in den Auswertungen auch aufgekommen, dass ich von den Vorzugsstimmen, die man ja auch geben kann bei einer Wahl, auf Platz 10 liege. Und das ganze Ergebnis und dieses Resultat, obwohl wir im Grunde von den großen Mainstream-Medien, wo es möglich war, verschwiegen worden sind oder auch gar nicht genannt worden sind, beziehungsweise selbst in den Wahlumfragen, obwohl nur 7 Parteien, 5 Großparteien und 2 kleine, mit uns noch die KPÖ, die ausreichenden Unterstützungserklärungen, so wie wir auch, geschafft hatten. Obwohl die dann genannt worden sind, wir als 7. Gruppierung, auf Listenplatz 6 wohlgemerkt, oft nur unter Sonstige oder Andere oder eben gar nicht angeführt waren. Und dafür ist das wirklich, müssen wir sagen, ein tolles Ergebnis und wir sind wirklich jedem Wähler von uns auch sehr dankbar.
Deutschland schickt gleich mehrere kleine Parteien ins Parlament, also unter anderem Familienpartei, Partei des Fortschritts, ÖDP, Tierschutzpartei. Warum sind es in Österreich nur die großen 5, die es geschafft haben?
Also ich muss dazu sagen, es ist ja auch bei uns, es war schon mal eine höhere Marke. Es sind jetzt, dass man eben über 4% haben muss, um einziehen zu können. Ich denke, das ist in manchen Ländern ja auch mit einem geringeren Prozenteergebnis möglich. Das ist mal bei uns die Sache. Und was sicher, ich sage jetzt mal, das Zünglein an der Waage war sicher der Umstand, dass weder ich noch der Kollege von dieser kleineren Gruppierung KPÖ eben es geschafft haben, war der, dass wir zu diesen sogenannten Elefantenrunden auch nie eingeladen waren. Und wir wissen aus Befragungen, dass viele Menschen ihre Wahlentscheidung dann aufgrund dieser Elefantenrunden kurz vor der Wahl, in den letzten 1-2 Wochen vor der Wahl noch treffen. Und ich hatte im Besonderen auch die Möglichkeit, mich in der ORF-Pressestunde auch guten 55 Minuten den Fragen von 2 Journalisten zu stellen. Und das kam auch sehr, sehr gut an. Das wurde auch im Deutsch, also in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz weit geteilt, dieses einstündige Interview durch 2 Journalisten. Und da muss ich sagen, wenn wir es geschafft hätten, dass auch die DNA und ich in so einer Elefantenrunde dabei sein hätten können, bin ich überzeugt, dass wir die 4%-Marke geknackt hätten.
Sie sprechen die kleine Konkurrenz von der KPÖ an, lag bei 3%. Dazu darf man aber auch wissen, dass die KPÖ ja in ihrer Heimat, wo sie gerade wohnen, in Graz, sogar die stärkste Kraft sind.
Genau, also wir haben in Graz das Thema, dass hier die KPÖ und die Grünen sehr, sehr weit vorne liegen. Das gleiche auch in Salzburg, wo ja auch der KPÖ-Bürgermeisterkandidat dann sehr gut abgeschnitten hat. Und man muss hier sagen, das sind 2, ich sage jetzt eher städtische Fälle. Am Land schaut es dann doch anders aus mit der Beliebtheit der KPÖ.
Also mit 2,7% sind Sie jetzt für die erste Wahl erstmal zufrieden. Was meinen Sie, woran lag es? War das der Rückenwind, der auch ein Stück weit von der MFG kam, dass man gesagt hat, ja, also wir treten zwar selber nicht an die MFG, aber schaut euch mal DNA an. Also woher kamen die 2,7%?
Also das muss man sicher unterschiedlich sehen. Es ist so, dass wir definitiv Unterstützung hatten von kleinen Parteien, wie zum Beispiel auch der neu gegründeten Liste Madeleine Petrovic und auch von der Vision Österreich, die selber leider auch nicht geschafft haben, im Kärntner Landtag einzuziehen im letzten Frühjahr 2023. Und eben auch die MFG hat auch für uns mobilisiert, das definitiv. Aber ich glaube, der Erfolg war sicher auch dem geschuldet, dass viele Menschen sehr gerne zu den Kundgebungen gekommen sind, die ich mit einer anderen Löwenmama, meiner Freundin Nadja, auch gemacht habe, dass die Leute einfach wussten, wenn wir wo aufgetreten sind, dann war das stets in der Wortwahl bedacht. Das war immer sehr verbindend, friedlich allen voran. Und ich denke, dass sich aus dieser Zeit auch viele Menschen, vor allem jetzt, wo man ja mit den RKI-Files, Robert-Koch-Institut-Files und mit vielen anderen Dingen, die jetzt so schön an die Oberfläche kommen, sieht, dass wir zu Recht für unsere Grund- und Freiheitsrechte eingestanden sind, gegen eine Gesundheitsdiktatur in Österreich, vor allem gegen die schon kundgetane Impfpflicht. Und da hatten Leute einfach Vertrauen in uns, in auch meine Person und in die Bewegung.
Blicken Österreicher jetzt anders auf diese Corona-Jahre, auch auf die Impfpflicht? Also auch Menschen, die damals gesagt haben, ich mache mit, ich finde das richtig, ich bin auch für eine Impfpflicht, unterstütze das. Merken Sie, dass die jetzt auch rückblickend sagen, da war vielleicht doch nicht alles richtig?
Ja, wir haben zum Beispiel eine Mutter im Kindergarten, wo mein bald Sechsjähriger ist, die hat auch gemeint, sie hat selber, weil sie Alleinerzieherin ist, sich zwei Spritzen geben lassen, hat das dann auch bereut, war dann auch nicht mehr so in ihrer körperlichen Kraft wie zuvor. Sie ist sehr sportlich und sie hat gesagt, sie wird das nie mehr machen. Sie war einfach in der Sorge, was sie denn tun kann noch mit ihrem Sohn, wenn sie dann sozusagen ungeimpft ist oder wenn die dann irgendwie in Quarantäne hätte müssen. Und sie selbst hat auch gemeint, sie würde sowas nicht mehr mittun. Also wir haben Leute, die selber sich für die Impfung entschieden hatten, aus welchen Gründen auch immer, die jetzt hier auch nicht noch einmal bei sowas mitmachen würden, die auch dankbar sind, wenn sich da Leute für sie einsetzen, Politiker für sie einsetzen, dass sowas, was wir da hatten, nicht mehr passiert. Und ich denke, die Leute, die wirklich 5, 6 Mal zu dieser Spritze auch freiwillig gegangen sind und aus Überzeugung, da ist ja durchaus bekannt, dass man da fast schon von kognitiver Dissonanz sprechen kann, wenn man denn jetzt sieht, was denn da so beschlossen wurde, auf Basis welcher Grundlagen. Und siehe nochmal Robert-Koch-Institut-Files oder auch andere Umstände, wo man einfach sieht, was passiert in Amerika. Anthony Fauci, der jetzt plötzlich durchaus von Lab Leak auch spricht, das zugibt, also diese Labor-Leck-Theorie. Genofunction-Forschung ist in aller Munde. Das heißt, hier wird wirklich viel getan und die, die es hören wollen, hören es immer mehr und die anderen werden sich weiter der wahren Aufarbeitung verschließen.
Wollen es denn viele noch hören oder meinen Sie nicht, wir müssen mit DNA jetzt einfach auch andere Themen setzen?
Also wir haben sowieso einen sehr breiten Themenkatalog gehabt. Das heißt, wir haben uns ja nicht nur in dem Thema Covid und Corona-Maßnahmen stark gemacht, natürlich gesundheitspolitisch auch beim Thema WHO. Die internationalen Gesundheitsvorschriften, diese Änderungen wurden ja dann doch noch am 1. Juni spätabends abgeschlossen. Und man hat jetzt als Land Zeit, bis 31.03.2025 ein Veto einzulegen, sonst treten die in Kraft. Ja, das ist das Thema. Aber wir haben uns auch dem Thema eben, dass wir mit unserem Beirat, also das DNA-Prinzip beruht auf Beirätesystem. Wir haben da auch einen Diplom-Ingenieur, Dr. Martin Steiner, einen Energiewissenschaftler, und der hat uns und auch in einer Pressekonferenz kundgetan und sehr gut auch erklärt, dass es sozusagen dieses CO2-bedingte Klimakatastrophen-Narrativ, dass eben CO2 nicht den Impact auf diesen Klimawandel hat. Das heißt, das war uns ein wichtiges Thema und natürlich auch ein heißes Eisen, das wir uns getraut haben anzugreifen. Gerade in Zeiten wie diesen ist auch das Thema Migration, wo wir sehr wohl sehr gute Lösungen angeboten haben als Bewegung DNA.
Ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Also im Herbst sind Nationalratswahlen und die ehemalige grüne Vorsitzende Madeleine Petrovic, die Sie bereits erwähnt haben, will da auch antreten. Wie sieht es denn mit DNA aus? Werden Sie da auch an den Start gehen?
Also DNA geht nicht an den Start bei den Nationalratswahlen. Ich bin definitiv, das haben mir jetzt auch viele Leute rückgemeldet, jemand, der anscheinend für die Politik geboren ist und Politik steckt schon so ein bisschen jetzt in meiner DNA. Ich werde, ich sage jetzt mal so, politisch aktiv bleiben, werde mir aber dann noch ein paar Wochen Bedenkzeit geben und glaube, dass gerade für Österreich es für die Nationalratswahlen nicht viel Sinn macht, wenn es zu viele Splittergruppierungen gibt.
Es gibt ja diesen Spruch, der in den vergangenen Jahren häufiger mal zitiert wird. Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten. Der Weg in Parlamente ist ja ohnehin steinig und wenn man es dann schafft, dann sitzt man da mit wenigen Abgeordneten häufig drin. Warum gehen Sie diesen Schritt in Richtung Institutionen? Was wollen Sie da ändern?
Ich denke, gerade in der EU wäre jetzt zum Beispiel ein Ansinnen gewesen, dass man hier Verbündete findet. Und ich hoffe, dass das jetzt die von Österreich dorthin gewählten und entsandten Members of European Parliament und da eben auch gerade die Wahlsieger, die Abgeordneten der FPÖ schaffen, dass sie mit Verbündeten vor Ort eine Reformierung der EU über die nächsten Jahre wirklich schaffen. Also man kann definitiv Personalabbau betreiben. Es müsste die EU-Kommission auch unserer Meinung nach demokratisch gewählt werden können. Tatsächlich ist dem ja zurzeit nicht so. Und es bräuchte Midterm-Elections, wo man auch wirklich sagt, da darf man dann einen Monat vorher ein bisschen in die Wahlkampagne reintauchen, nicht zu viel Zeit dafür verschwenden und dann wirklich durch die Bürger auch im entsprechenden Fall abgewählt werden. Aber zu dem Thema Politik an sich, natürlich bräuchte es mehr direkte Demokratie, mehr Bürgerbefragungen, ja, Volksbefragungen, das ist ein ganz wichtiges Tool. Aber für mich persönlich, wenn ich etwas verändern möchte, dann ist es derzeit der Schritt, den ich in diesem Fall jetzt gesetzt habe, das zu versuchen, denn es ganz bleiben zu lassen, wäre definitiv keine Lösung für mich. Ich bin ein Mensch der Aktion. Ich schaue jetzt mal, was die nächsten Monate so bringen.
Wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückblicken, wie würden Sie das einschätzen? Welchen Anteil hatte welches Engagement? Also jetzt zum einen das parteipolitische Engagement der FPÖ, zum anderen tatsächlich auch der Druck der Straße gegen Impfpflichten und Ähnlichem. Und dann noch als drittes der passive Widerstand der Österreicher. Also einfach zu sagen, nee, also ich gebe mir den Stich einfach nicht. Und wenn es zu viele sind, die den Stich nicht nehmen, dann kann es auch keine Impfpflicht geben.
Genau, also ich denke, dass es, wenn man es jetzt in Anteilen zum Ausdruck bringen müsste, dann wäre es wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, ein großer Anteil derer, die hier auch die Haue eingesteckt haben. Und das sind sicher gerade die Partei, in dem Fall war es in Österreich die FPÖ, es war auch die MFG im Bundesland Oberösterreich. Das heißt, hier waren Parteien, die gegengehalten haben, ganz gewiss. Die haben hier, ich schätze jetzt mal, also gerade die FPÖ auch auf Österreich-Ebene einen sehr großen Anteil dazu beigetragen und sind dafür ja auch entsprechend diskreditiert worden. Ich möchte nur erinnern an eine Pressekonferenz, die sich Herbert Kickl schon im Herbst 2021 getraut hat zu machen zum Thema Ivermectin, für das ich mich ja auch immer eingesetzt habe als Covid-19-Therapeutikum. Da ist auch jetzt Peer-Reviewed Studies gibt, die beweisen, dass es hier eine Wirksamkeit gab, auch wenn das immer wieder noch gesagt wird, dass dem nicht so war. Und PS, da gab es auch einen tollen Schlagabtausch zwischen Professor Dr. Dr. Martin Hadic und dem Professor Gattlehner, der auch immer wieder als Experte im ORF eingeladen war. Und ich denke, der Druck von der Straße war enorm wichtig, weil man auch gerade in den Zeiten, wo die Impfpflicht verkündet wurde und Hunderttausende in Wien gemeinsam auf der Straße waren, wirklich auch die Regierenden gesehen haben, hoppla, das sind, auch wenn es die Zeitungen geschrieben haben, nicht nur ein paar wenige Tausend oder ein paar wenige Zehntausend, das sind weit über 100.000 Menschen gewesen. Und dieser Druck, den braucht es vielleicht wieder einmal. Und auf dem gemeinsamen Nennerprinzip werden hier die Menschen auch wieder gemeinsam agieren. Und natürlich, es braucht auch immer wieder die mutigen Bürger aus unterschiedlichen Berufsgruppen, ob Wissenschaftler oder eben Ärzte, Rechtsanwälte, die hier auch für die Bürger eine Lanze brechen und das unter persönlicher Diskreditierung.
Die österreichische DNA hat bei der EU-Wahl aus dem Stand 2,7% der abgegebenen Stimmen erhalten. Die Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin Dr. Maria Hubmann-Mock wird mit DNA nicht bei den Nationalratswahlen ins Rennen gehen, aber möglicherweise mit einer anderen Partei oder in einer anderen Partei. Frau Hubmann-Mock, herzlichen Dank.
Dankeschön.